Wie du mit der großen Wut deines Kindes, ja, mit den großen Gefühlen deines Kindes umgehen kannst, das zeige ich dir in meinem großen Programm Wut mach's gut. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End und ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung, ja, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das mache ich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis in Köln oder auch online, vor allem da in Kursen. Und in Programmen, ich habe ja schon gesagt, das Wut mach's gut Programm, das ist, startet Ende April. Das ist wirklich so ein Deep Dive, wenn du eine intensive, persönliche, sehr persönliche, individuelle Begleitung dir wünschst. Das geht über 3 Monate, weil wir einfach die Zeit brauchen und die Zeit, ja, ich das so wertvoll finde, wirklich Eltern, Familien über einen längeren Zeitraum zu begleiten, damit sich wirklich was in Familie ändern kann und damit du das auch in deinen Alltag integrieren kannst. Weil ganz ehrlich, gerade wenn du vor dieser großen Wut deines Kindes stehst, hilflos, verzweifelt, vielleicht selbstwütend, meine Erfahrung ist so mit so einem einfachen Webinar, einem Buch, das reicht oft nicht, sondern da braucht es etwas, was A, tiefer geht und was B, auch die Zeit hat, damit du es einfach umsetzen kannst. Ja, wenn dich das interessiert, schau gerne auf meine Seite christopher-end.de, da findest du alle Infos zu dem Online-Programm. Wenn du mich lieber live sehen möchtest, gibt Anfang April ein wunderbares Wochenende, wir nennen das Wochenende nicht Seminar, in Verbindung mache ich mit der lieben Katharina zusammen, einer lieben Kollegin von mir, und ja, da lernst du, mit dich mit dir selbst zu verbinden, wenn du Zugang zu deinen Gefühlen haben möchtest und um damit dein Leben ganz anders gestalten zu können. Wir nennen es ein Wochenende mit dem Freispiel und kein Seminar, weil wir da ja Dinge anders machen wollen als in typischen Seminaren. Lass dich gerne überraschen. Alle Infos findest du auf meiner Seite. Zum Sponsor der heutigen Folge. Recht auf Kita.de. Kein Kita-Platz zu finden kann Familien in schwere Nöte bringen. Finanziell und auch persönlich. Mangelnde Betreuung ist absolut keine Kleinigkeit. Ich sehe das bei Klientinnen, wie belastend es sein kann, welche Zerreißprobe das für Eltern werden kann. Betreuung entlastet Eltern. Und für Kinder können zusätzliche Bindungspersonen und andere Kinder ein wahres Geschenk sein. Was tun, wenn man keinen Platz im Kindergarten bekommen hat? Eine Möglichkeit ist es, sein Recht auf Betreuung einzuklagen. Denn in Deutschland hat jedes Kind ab einem Jahr das Recht auf einen Betreuungsplatz. Rechte auf Kita.de helfen dir, dein Recht auf einen Betreuungsplatz rechtlich durchzusetzen. Und dafür brauchst du nicht mal eine Rechtsschutzversicherung. Nur einmalig 180 Euro. Und das mit Geld-Zurück-Garantie, falls es nicht klappt. Simone und Felix von Recht auf Kita helfen dir, einen Kita-Platz zu bekommen. Einfach auf rechtaufkita.de gehen und in 5 Minuten das Formular ausfüllen.
Kindern, wenn man Kindern viel zutraut, dass sie ganz viele Sachen einfach auch schon tun können und auch tun wollen. Also sie wollen mitgestalten, sie wollen mithelfen. Oft haben sie die Möglichkeit nicht dazu, weil man denkt, das können sie noch nicht oder das müssen sie nicht machen. Aber wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt, dann wollen sie einfach auch am Alltag mitgestalten.
Zum Gast der heutigen Folge, Barbara Weber-Eisenmann. Barbara ist Autorin und Pädagogin mit langjähriger Leitungserfahrung im Kita- und Grundschulbereich. Sie berät seit Jahren Eltern auf dem Weg zu einer harmonischen Eltern-Kind-Beziehung. Und sie hat bereits die Bücher Kinder liebevoll stärken und liebevoll durch die Trotzphase geschrieben, das letzte gemeinsam mit Lisa Wurzbach. Ihr neuestes Buch heißt Ich kann das schon, wie du dein Kind liebevoll unterstützt, kleine Aufgaben zu meistern und eigenständig zu werden. Hallo Barbara, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Du hast ein neues Buch raus, Ich kann das schon.
Genau.
Da geht es um die Selbstständigkeit der Kinder, wie wir die liebevoll unterstützen können, damit sie kleine Aufgaben übernehmen können.
Richtig.
Wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben? Was war der Anlass quasi? Gab es einen Anlass?
Den gab es tatsächlich. Meine Tochter hat mich da drauf gebracht. Die sitzt 3,5, weil ich im Alltag gemerkt habe, dass sie ganz viel selber machen möchte. Mama, ich möchte das alleine machen. Mama, ich kann das schon. Ja. Mama, ich will das tun. Mhm. Und festgestellt habe, tatsächlich kann sie das auch, wenn ich sie einfach nur zutraue, beziehungsweise ihr die Möglichkeit dazu gebe. Und Mama hat es mich auch echt überrascht. Und natürlich auch in der Kita, ich arbeite ja auch in der Kita, merke ich, dass man Kindern, wenn man Kindern viel zutraut, dass sie ganz viele Sachen einfach auch schon tun können. Und auch tun wollen. Also sie wollen mitgestalten, sie wollen mithelfen. Oft haben sie die Möglichkeit nicht dazu, weil man denkt, das können sie noch nicht oder das müssen sie nicht machen. Aber wenn man ihnen die Möglichkeiten gibt, dann wollen sie einfach auch am Alltag mitgestalten. Und das war so die Inspiration zu meinem Buch, einfach Eltern so ein bisschen auch den Mut zu vermitteln, Kindern mehr zuzutrauen und Kinder mehr machen zu lassen, was einfach so wichtig ist für die Selbstwirksamkeit der Kinder. Je mehr ich meinem Kind zutraue, umso mehr schafft es dann eben auch und umso mehr ist natürlich auch das Erfolgserlebnis und die Selbstwirksamkeit dann eben gestärkt.
Was hat dich zuletzt überrascht bei deinem Kind oder dem Kind in der Kita, was die können?
Du, jeden Tag aufs Neue ganz viel. Was mich oft überrascht, ist einfach dieses akribische, ich will das wirklich jetzt machen und auch dieses Nachforschen, wenn was nicht geht, dann versuche ich es vielleicht anders. Also dieses auf eigene Lösungen zu kommen und wie beschäftigt Kinder dann teilweise auch damit sind. Also wir hatten jetzt die Situation in der Kita zum Beispiel, dass im Bauzimmer ziemlich viele Brösel auf dem Boden waren und wir dann zusammen überlegt haben, wie könnten wir die denn wegmachen? Und dann sind wir zusammen auf die Idee gekommen, naja, wir können Staubsauger holen. Also sind wir einmal durchs Haus getigert, haben geguckt, wo ist denn dieser Staubsauger? Dann haben wir das weggesaugt. Plötzlich war da eine Traube von Kindern, die da mithelfen wollten. Dann war der Staubsaugerbeutel voll. Was müssen wir jetzt machen? Müssen wir ihn auskippen? Vielleicht brauchen wir sogar einen neuen Staubsauger. Wo ist der neue Staubsaugerbeutel und so weiter und so fort. Und dieses, was können wir denn machen, wenn er voll ist, brauchen wir dann vielleicht einen neuen, wo könnte der sein, muss man vielleicht Sachen bestellen. Und plötzlich hat dieser Staubsauger auch nicht mehr funktioniert. Ja? Also wir sind quasi da waren Brösel auf dem Boden, die müssen wir jetzt irgendwie entfernen, waren wir plötzlich tief in der Technik und tief auch in irgendwelchen Alltagssituationen. Ja, wenn was voll ist, muss man es vielleicht leeren oder was Neues kaufen oder das irgendwie anders regeln. Und da war so ein Interesse da. Und wir hatten eine Traube von Kindern um uns rum, die da so dabei waren. Ja, also besser hätte man ein geplantes Angebot gar nicht steuern können, um da wirklich viele Kinder für zu begeistern. Und das fasziniert mich immer wieder, wie man mit wirklich einfachen Alltagsdingen teilweise Kinder so faszinieren kann, weil die einfach, ja, da die Lust haben, mitzugestalten und da mitzumachen.
Viele Eltern kennen das ja wahrscheinlich, dass wenn die Kinder so ganz klein sind, dann hat man ein Spielzimmer, ein Kinderzimmer eingerichtet, wo dann vielleicht auch eine Spielzeugküche steht. Und was macht das kleine Kind? Ne? So, das ist immer da, wo Mama und Papa ist, auch in der Küche und möchte natürlich mit den echten Töpfen spielen.
Genau.
Dann irgendwann haben wir da große Kinder, Jugendliche, die dann gar nicht mehr mitmachen wollen und wo man dann immer sagt, kannst du bitte mal den Müll runter, ne? So. Was passiert da, dass es zu diesem Bruch kommt?
Also ich glaube tatsächlich, dass Kinder im Kleinkind oder auch im Kindergartenalter da so eine intrinsische Entdeckerfreude haben. Da geht es ja gar nicht darum, jetzt wirklich im Haushalt helfen zu wollen, sondern da geht es ja wirklich um diese Entdeckerfreude. Die lässt in der Pubertät dann oft leider nach. Aber ich glaube, wenn man von Grund auf Kindern Dinge zutraut und die von Grund auf einfach merken, sie sind Teil der Familie, klappt es auch im Teenageralter einfach besser, weil sie einfach dieses Gefühl von, wir sind ein Team und wir müssen das irgendwie auch zusammen rocken hier, einfach von Grund auf und von klein auf einfach miterlebt haben. Ist natürlich kein Garant, ne? Und die Pubertätsphase ist ja eine ganz eigene, besondere Phase. Aber ich glaube, wenn man erst anfängt, im Teenie-Alter von Kindern Dinge auch abzuverlangen oder einzufordern, die sie vorher nie tun mussten oder nie die Erfahrung gemacht haben, dass das einfach ineinander verzahnt als Familie, dass man da als Familie einfach entspannter dasteht, dann ist es natürlich schwieriger, das dann plötzlich von einem 12-, 13-, 14-Jährigen zu erwarten oder zu verlangen, als wenn man es von klein auf einfach so gelebt hat.
Also was sollte ich am besten machen, wie gehe ich am besten vor da mit die Selbstständigkeit dann in den Alltagsdingen?
Kinder einfach in viele Dinge mit einzubeziehen, also ihnen viel zuzutrauen, zum Beispiel beim Essen die Kanne und das Wasser selber einschenken zu lassen, ja? Oder zu sagen, komm, ich muss Wäsche waschen, kannst du mir mithelfen? Und dann kann das Kind schon mal die Wäsche aus der Waschmaschine in den Trockner werfen oder Socken zu sortieren oder sowas, ne? Also einfach ganz automatisch und das nicht als Event anzupreisen, so wir machen das jetzt heute Nachmittag, wir füllen die Waschmaschine, juhu, sondern einfach das Kind so mitlaufen lassen, ja? Oder wenn wir Essen zubereiten, es wird nicht immer funktionieren, ja, aber wenn ich die Zeit habe, dann zu sagen, komm, wir kochen zusammen, wir können das zusammen machen, hast du Lust, wir backen den Kuchen zusammen oder wir schnippeln, keine Ahnung was zusammen und da einfach das Kind so ganz automatisch da mitlaufen zu lassen und mit einzubeziehen. Ja.
Das hört sich jetzt so eigentlich ganz einfach an, wenn du so drüber sprichst und gleichzeitig machen viele Eltern ja die Erfahrung, dass das gar nicht so einfach ist. Was sind so die Stolperfallen dabei? Wieso?
Also Stolperfalle 1 ist sicherlich oft der Zeitfaktor. Natürlich dauert es länger, wenn ich mit meinem Kind irgendwas schnippel und das Abendessen vorbereite, als wenn ich schnell alleine mache. Die Zeit hat man nicht immer. Das ist auch völlig okay. Also es passiert nichts im Kind, wenn ich es nicht immer mit einbeziehe. Aber oft habe ich vielleicht die Zeit und das dann bewusst zu nutzen einfach. Und wenn ich es öfters einfach mache und da investiere, dann funktioniert es ja auch, ohne dass ich da ständig drauf gucken muss, weil das Kind wird ja auch älter. Und dann macht das Kind das auch alleine und das erleichtert dann natürlich auch den Alltag. Ne? Eine Stolperfalle ist sicherlich auch, wenn ich nicht weiß, was kann ich meinem Kind zutrauen. Also das ist auch ein Teil von meinem Buch, wo ich eben beschreibe, was kann ein Kind denn in der Regel schon in bestimmten Altersabschnitten, ja. Also kann ich, also diese Frage, ne, kann ich meinem Dreijährigen scharfes Messer in die Hand geben? Was kann ich ihm zutrauen, ohne dass ich es überfordere, zum Beispiel? Die eigene Geduld natürlich, klar, wenn ich meine Zweijährige mit einer kleinen Kanne das Wasser einschenken lasse, muss ich damit rechnen, dass der Tisch überflutet wird, ja. Habe ich in dem Moment die Kapazität dafür, also die Nerven, die Kraft, die Zeit? Das muss ich einfach alles wissen, wenn ich das tue, ja, dass es eben vielleicht nicht gleich von Anfang an super funktioniert. Und ja, aber ich denke, im Alltag gibt es viele Momente, da geht es eben nicht und viele Momente, da geht es halt eben doch. Ein Invest, ich sehe das als so ein bisschen Invest in das Familienleben, einfach in den Familienalltag, wie es einfach auch dann auf Sicht und auf Dauer als Team funktionieren kann.
Was ist zum Beispiel in den einzelnen, so, wenn man so grobe Altersgruppen so einordnet, was sind da so Fehlannahmen häufiger? Also wo unterschätzen oder überschätzen wir die Kinder?
Ich denke, dass wir sie in vielerlei Hinsicht gerade bei den Alltagsdingen unterschätzen. Also dieses, du könntest dich ja schneiden, ich gebe meinem Kind jetzt kein scharfes Messer in die Hand und so. Da kann man sich ja langsam dran tasten. Ja, also ich kann ja erstmal schauen, dass ich vielleicht die Banane mit einem Löffel zerdrücken lasse, ja, zum Beispiel für einen Obstsalat und dann irgendwann mal anfange mit einem nicht so scharfen Messer. Also da ist man aber auch, das kommt so ein bisschen auf die eigene Persönlichkeit drauf an. Ja, bin ich eher der Typ, der sagt, wird schon nichts passieren. Oder dann schneidet sie sich halt, der Finger wird schon nicht gleich weg sein. Oder bin ich halt eher der Typ, der sagt, lieber erstmal nicht, ich habe Angst, dass da wirklich was passiert, dann macht es vielleicht, wenn vorhanden, Partner oder Partnerin bestimmte Dinge mit dem Kind. Ist auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit, ja, was kann ich wirklich auch loslassen, ja, vom Kind. Und natürlich besteht auch die Gefahr, ein Kind zu überschätzen, ja, in den Alltagsdingen. Eher jetzt vielleicht weniger, aber eher so die Dinge, was kann ich meinem Kind zumuten im Sinne von, kannst du bitte dein Zimmer aufräumen? Ja, also wenn ich das einem Dreijährigen sage, wird es das noch nicht so gut können wie vielleicht ein 8- oder 10-Jähriger. Ja, da braucht mein Kind vielleicht einfach noch eine andere Hilfestellung. Da kannst du mit dem Begriff, kannst du bitte dein Zimmer aufräumen, noch nichts anfangen, sondern da muss ich es halt ein bisschen spielerischer machen, wie zum Beispiel die Autos kommen jetzt in die Kiste oder was haben wir schneller aufgeräumt, die blauen Autos oder die grünen Autos, ja? Oder die Puppen gehen jetzt schlafen oder irgend so, ne? Da muss man halt so ein bisschen kreativer sein. Aber ich glaube, da ist auch jedes Kind anders. Also klar kann man so ein bisschen einkategorisieren, sage ich jetzt mal. Ich bin keine Freundin von Kindern in so ein Schema zu pressen. Es gibt unterschiedliche Vierjährige und unterschiedliche Sechsjährige. Da muss man einfach so ein bisschen gucken. Da ist jedes Kind eben anders und sich da auch so ein bisschen rantasten. Ja? Was kann denn mein Kind?
Ja, es gibt ja auch Kinder, die total gerne aufräumen. Kinder, die einfach nicht auch gerne aufräumen. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich von Persönlichkeit. Ne? So.
Ja. Es gibt auch Erwachsene, die lieber aufräumen, oder Erwachsene, die das jetzt nicht so gerne machen. Also das ist ja auch völlig legitim.
Was sollten wir unbedingt vermeiden, wenn wir Kinder dazu anleiten?
Was sollten wir vermeiden? Druck aufzubauen. Also du musst das jetzt machen, auch dieses Negativ. Jetzt hast du schon wieder nicht dein Zimmer aufgeräumt. Warum klappt das denn nicht? Oder jetzt hast du das Glas umgeschüttet. Oder ich habe doch gleich gewusst, das funktioniert nicht. Ne? Also dieses Negativ bestärken. Und ich denke, man sollte als erwachsene Person einfach eine realistische Erwartungshaltung haben. Ja, also auch natürlich je nach Alter. Ich kann nochmal, wie gesagt, von einem 8-Jährigen mehr erwarten vielleicht wie von einer 3-Jährigen. Also dann eine realistische Erwartungshaltung haben und eben auch als erwachsene Person eine Frustrationstoleranz. Ja, es kann passieren, wenn ich mit meiner 3-Jährigen in den Wäschekeller gehe und sie ist voller heißer Flamme. Sie möchte mir helfen, die Wäsche aus dem Waschmaschine in den Trockner zu packen und auf der Hälfte hat sie keine Lust mehr. Das muss ich halt einkalkulieren, dass ich es halt dann doch alleine mache oder dass ihr irgendwas einfällt und sie macht mit der Wäsche irgendein Spiel oder so, was mir gerade nicht so gefällt. Also das ist natürlich auch so eine Wunderkiste dann oft. dieses Engagement, dieses Interesse kann natürlich auch bei kleinen Kindern dann auch schnell nachlassen wieder. Mhm. Das muss ich einkalkulieren. Dass es wirklich ein Begleiten ist. Das, also der Weg, dass es wirklich eine Unterstützung und eine Hilfe ist, ist natürlich ein längerer.
Wie gehe ich mit der Frustration um? Oder was wäre eine Möglichkeit, wenn ich merke, oh, das frustriert mich aber da?
Meine eigene jetzt, meinst du? Oder die beim Kind, deine eigene?
Ja, meine eigene.
Erstmal kennenlernen, was ist es denn? Also welche Dinge sind es denn, die mich schneller frustrieren vielleicht? Mhm. Also bin ich ungeduldig? Kann ich es ertragen, dass zum Beispiel ein Glas umfällt, wenn mein Kind, oder wenn Essen auf den Tisch fällt, auf die Tischdecke, wenn mein Kind sich selber schöpft, kann ich das gut ertragen? Mhm. Oder ist das was, wo ich sofort innerlich merke, mein eigenes Bedürfnis nach Sauberkeit ist da einfach größer als meine Geduld, dann vielleicht wirklich eine andere Person bitten, da dann vielleicht federführend das Kind zu begleiten. Mhm. Ja, und wirklich ist es nicht immer einfach. Also ich komme ja da auch gerne mal an meine Grenze, vor allem wenn ich da auch im Stress bin oder jetzt Dinge erledigt haben möchte. Ja, und dann weiß ich, wenn ich es alleine mache, dann geht es schneller, als wenn ich jetzt meine Tochter mitnehme und sie da mitmachen lasse. Und manchmal geht es dann halt vielleicht auch nicht. Das ist nur so die Kunst, so ein bisschen das dann für sich selber so ein bisschen einzusortieren. Super, dass du mir hilfst. Ich habe jetzt auch die Muse, ne, dazu. Oder du, ich mache das jetzt aber ganz schnell alleine. Du kannst mir bei was anderem vielleicht helfen.
Du sagst, es hilft ja auch der realistische Blick. Was können Kinder schon? Was ist so altersgerecht? Vielleicht kannst du so prototypisch so Sachen vielleicht sagen, was ist, keine Ahnung, unter Dreijährige, was können die denn schon machen? Als Beispiel vielleicht auch, ne? Was können dann ältere Kita-Kinder, Grundschulkinder und größere Kinder und Jugendliche?
Gut, also Jugendliche, denke ich, können schon ganz viel. Was sie nicht können, ist die Verantwortung tatsächlich auch, also die 100%ige Verantwortung zu übernehmen für Dinge. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel Haustiere, das kommt auch in meinem Buch vor, die Pflege von Haustieren. Ja. Auch da wäre ich vorsichtig, einer 14-Jährigen die komplett alleinige Verantwortung, also wirklich die komplette Verantwortung zu übertragen. Ich kann sie aber durchaus mit einem Hund Gassi gehen schicken. Ja. Das kann ich schon erwarten, dass sie da mit dem Hund auch wieder heile heimkommt. Falls nichts Dramatisches passiert. Ich kann ihr aber nicht die komplette Verantwortung überlassen im Sinne von, was passiert, wenn es dem Hund nicht gut geht und so weiter und so fort. Ne? Einer 3-4-Jährigen kann ich die Verantwortung natürlich noch nicht übergeben, aber ich kann ihr die Verantwortung übergeben, vielleicht mit mir zusammen der Katze immer frisches Wasser hinzustellen zum Beispiel. So. Da muss man einfach, und vieles baut sich einfach auch auf, ja, also wenn ich denke mal, ich würde jetzt einem anderthalbjährigen Kind auch kein super scharfes Messer in die Hand geben, aber wenn ich merke, es ist mit einem einfachen, also mit der einfachen Handhabung Nahrung zu zerkleinern, sage ich jetzt mal, mit einem Löffel dann vielleicht, mit einem stumpferen Messer, dann baut es ja aufeinander auf. Und ich denke, die größte Herausforderung ist wirklich auch zu gucken, was kann mein Kind und welche Konsequenz kann es schon abschätzen. Und da würde ich wirklich kategorisieren, unter 3 braucht es natürlich die ständige Begleitung, zwischen 3 und 6 kann ich schon wieder mehr zutrauen. Je nachdem, was ich halt schon unter 3 zugetraut habe und über 6 und im Teenie-Alter natürlich dann viel, viel mehr. Also es ist schwierig jetzt zu sagen, Kind mit 3 kann jetzt mit einem scharfen Messer schneiden. Das kann ein Kind vielleicht mit 3, kann ein Kind mit 5 vielleicht nicht. Also das ist ein bisschen schwierig, da jetzt wirklich eine pauschale Antwort zu geben. In meinem Buch habe ich es tatsächlich unterteilt, also von bis 3 und von 3 bis 6. Und da sind auch ein paar Beispiele drin, wie es dann einfach auch aufeinander aufbaut.
Es geht ja auch nicht nur in dem Buch um Haushaltsaufgaben, ne, sondern auch so Sachen wie mich fertig zu machen. Also das ist ja die Frage, wie gelingt es, dass wir morgens gut aus dem Haus kommen, ist ja so gerade für Eltern von Kita-Kindern ja oft der reine Horror.
Kenne ich.
Also pünktlich aus dem Haus kommen, ohne Streit. Ne? Ja. Ohne Stress. Was ist denn da vielleicht dein Tipp oder dein Blick drauf?
Das Kind viel selber entscheiden zu lassen auch. Also und viel mit einzubeziehen. Also Kinder kooperieren in der Regel, ne? Nicht immer, aber in der Regel, wenn sie wissen, was passiert zum Beispiel. Also wenn man wirklich sagt, wir gehen jetzt, wir frühstücken jetzt, also wirklich zu sagen, was passiert jetzt auch, und das Kind auch wirklich im Rahmen der Möglichkeiten einfach auch Gestaltungsspielraum zu lassen. Also die Tatsache, dass wir jetzt gehen, die ist einfach gesetzt. Die setzt vielleicht noch nicht mal ich als Mama oder Papa, sondern die setzt vielleicht auch mein Arbeitgeber, dass wir da jetzt einfach los müssen. Aber möchtest du die blaue Jacke oder die grüne Jacke anziehen? Zum Beispiel. Und schon hat das Kind wieder das Gefühl, ich darf mitentscheiden, ich darf da einfach mit dabei sein. Und da gibt es ja viele Kleinigkeiten im Alltag, ja. Und in der Früh, wenn schnell gehen muss, muss ich mein Kind vielleicht auch nicht immer alles selber machen lassen. Auch wenn ich weiß, mein Kind kann sich jetzt selber die Jacke anziehen. Wenn ich merke, das Kind ist einfach noch super müde oder ist noch nicht im Tag angekommen, dann kann ich dem Kind auch schnell die Jacke anziehen. Damit nehme ich nichts in der Selbstständigkeit, sondern da gebe ich nochmal das Gefühl, hey, ich sehe das, ich umsorge dich. Ja, ich freue mich auch, wenn mein Mann mir die Kaffeetasse hinstellt und ich muss meinen Kaffee machen. Genieße ich auch und ich bin durchaus in der Lage, eine Kaffeemaschine zu bedienen. So. Da muss aber auch jede Familie für sich rausfinden, was einfach passen könnte und was in den Alltag natürlich mit reinpasst. Und oder vielleicht stehe ich auch früher auf, vielleicht entspannt mich das, wenn ich halt früher aufstehe und Sachen schon mal vororganisiere. Ja, solche Dinge. Oder richte die Anziehsachen schon vorher raus, am Tag vorher. Oder lass mein Kind aus zwei Anziehkombinationen einfach entscheiden. Das ist einfach auch so ein bisschen dieses Autonomiegefühl hat. Ich darf da einfach mitbestimmen und muss jetzt nicht funktionieren wie so ein Roboter, nur weil Mama jetzt aus dem Haus muss oder Papa aus dem Haus muss.
Ja, das finde ich auch so wertvoll, ich ziehe die Schuhe an oder die Jacke an, so als Beziehungspflegemomente, das so, glaube ich, hat Nora das mal genannt. Das so zu wertzuschätzen einfach, ne? Wie du sagst, ne? Du freust dich, dass dein Mann dir eine Tasse Kaffee macht, ne? Und du kannst es selbst. Ne? Dann finde ich so wertvoll. Was hilft noch, Kinder da zu begleiten vielleicht und in die Selbstständigkeit? Was für eine Haltung oder was für eine Idee vielleicht oder neuer Blick?
Ja, Kinder als vollständige Persönlichkeiten in der Familie zu sehen, eben und Kinder da einfach an vielen, vielen Dingen mit einzubeziehen. Und oft hilft es auch, das Kind einfach zu fragen, ja. Oft vergessen wir Kinder einfach zu fragen, was brauchst du, was möchtest du? Oft ist die Antwort dann einfach sehr logisch und dann kann man da vielleicht drauf reagieren. Man ist ja selber so getaktet ganz arg oft, gerade in der Früh oder wenn es hektisch ist im Alltag und vergisst, dass Kinder da eigenständige Persönlichkeiten sind, die in so vielen Dingen einfach mitziehen müssen. Ja, meine Tochter muss mit mir in der Früh das Haus verlassen. Ich kann sie nicht allein zu Hause lassen. Ich muss aber zur Arbeit oder habe einen Termin oder wie auch immer. Da muss sie schon kooperieren. Vielleicht kann ich ihr aber an anderer Stelle entgegenkommen, dass sie eben nicht das Gefühl hat, sie ist ständig nur diejenige, die hier mitziehen muss. Weil das muss sie in vielen Bereichen einfach. Das schreibt ja auch der Alltag oft vor. Also auch äußere Einflüsse, nicht nur ich als Elternteil. Und ich glaube, da einfach auch in Beziehung zu gehen mit dem Kind, ne? Das hört sich immer so einfach an, das hört man so oft, geh doch in Beziehung mit deinem Kind, ja, aber wie mache ich das denn? Vielleicht einfach mal mich runter zu beugen, zu sagen, was brauchst du denn gerade in dem Moment? Und vielleicht braucht das Kind gerade 5 Minuten noch mehr kuscheln und dann geht's weiter, ja? Oder einfach zu gucken auch, was ist ein Kampf, den ich führen möchte jetzt oder eine Auseinandersetzung mit meinem Kind oder welche führe ich jetzt nicht. Ich hatte gestern die Situation, wir waren eigentlich schon auf dem Sprung und meine Tochter wollte unbedingt blaue Fingernägel haben, wir haben so einen Kindernagellack. Ich hatte jetzt die Wahl zu sagen, nein, das machen wir jetzt nicht, ich muss doch los und das hätte mich mehr Zeit gekostet. Ich habe abgewogen, als hier schnell diese Nägel da anzumalen und das war in 5 Minuten trocken und wir sind los. Ich hatte ein glückliches Kind und ich hatte tatsächlich auch ihr nochmal mitgegeben, hey, ja, habe ich gesehen, ich konnte in dem Moment das tun, diese 5 Minuten haben mich jetzt nicht umgebracht, bin ich jetzt entgegengekommen. Und an manchen Tagen habe ich diese 5 Minuten vielleicht nicht, weil wir eh schon zu spät sind, weil wir eh schon noch was gespielt haben und das Anziehen hat länger gedauert und so, und dann geht's halt in dem Moment nicht. Aber wenn ich ihr das Gefühl vermittle über einen längeren Zeitraum, ja, wenn ich es kann, dann kann ich da auch Rücksicht drauf nehmen und manchmal muss halt auch auf mich Rücksicht nehmen. Nämlich so ein Geben und Nehmen, ne? Innerhalb einer Familie oder innerhalb von einem Beziehungsgeflecht, egal ob das Familie ist. Das hat für mich jetzt nichts mit dem Kind per se zu tun, sondern da achte ich einfach auf den anderen.
Das ist ja bei uns an vielen Stellen so tief drin, dass wir da nicht drauf achten, so, sondern denken, das Kind muss kooperieren. Ne? So, das ist dann einfach nur ein Synonym für Gehorchen. Wie können wir das verändern?
Ich denke, die Veränderung muss bei einem selber stattfinden. Indem man sich die Frage stellt, als erwachsene Person, und da ist es völlig egal, ob man Elternteil ist, pädagogische Fachkraft, wer auch immer, wie möchte ich mit Menschen umgehen, wie möchte ich mit Kindern umgehen und wie möchte ich, dass mein Kind gesehen wird? Also möchte mein Kind mich als, ich sag's jetzt mal, Befehlshabende sehen, die hier die Befehle gibt, mein Kind muss spuren und Gehorsam hast du gerade eingebracht. Möchte ich, dass mein Kind Angst vor Sanktionen hat, weil ich mit Strafen drohe oder wie auch immer? Oder möchte mein Kind das Gefühl haben, es ist ein vollwertiges Mitglied der Familie? Ich glaube, diese Entscheidung muss man sich einfach selber stellen oder diese Frage muss man für sich selber beantworten. Wie möchte ich Familie gestalten? Wie möchte ich Beziehung gestalten mit meinem Kind? Und ich erlebe das ja auch ganz oft auch im Umfeld oder so oder auch wenn ich Familien berate, was da auch so an Gegenwehr dann kommt. Ja, ein Kind muss eben gehorchen. Und was lernt denn ein Kind, wenn du ständig dann nachgibst? Ja, dass immer noch diese alten Zöpfe, ich werde da nicht müde drüber zu reden, zu schreiben, diese alten Zöpfe von der tanzt ja auf der Nase herum. Es kennt keine Grenzen. Ja, also gestern diese Nagellack-Situation, es wird dazu unweigerlich dazu führen, dass mein Kind niemals irgendwelche Grenzen kennt und immer denkt, jetzt, wenn sie einen Wunsch hat, springt jeder. Das ist natürlich völliger Quatsch, ja. Und aber diese Angst ist, glaube ich, auch noch tief verwurzelt in Eltern. Was passiert denn, wenn ich nachgebe? Was passiert denn, wenn ich da jetzt Ja sage anstatt Nein? Ja, was lernt denn mein Kind denn da? Lernt es denn dann, muss sich nicht an nichts halten oder jeder springt, wenn es was möchte? Nee, ist es natürlich nicht, sondern es ist so ein Geben und Nehmen. Weil wenn ich mir überlege, wie oft eben zum Beispiel jetzt meine Tochter kooperieren muss am Tag, ist das ganz schön oft und ganz schön viel. Ja, ganz automatisch schon. Und dann, wie viele Grenzen sie kommt, ganz automatisch einfach schon, weil sie drei ist. Sie hat nun mal ihre Grenzen, ja. Da muss ich noch nicht mal eigene Grenzen setzen. Und was spricht denn da dagegen, ihr auch in vielen Dingen da einfach zu zeigen, hey, okay, das ist mir jetzt wichtig, was du sagst und ich höre dir jetzt einfach zu. Und ja, klar, wir können das auch so machen, wie es dir jetzt gut geht. Gebe ich mir ja nicht als Elternteil. Aber das muss jedes Elternteil für sich halt selber so ein bisschen spüren oder für sich entscheiden, wie möchte ich die Beziehung gestalten mit meinem Kind und wie sehe ich unser Verhältnis.
Ja, ich höre da auch so eine Angst raus, ne? Also dieses, und ich kenne das gut, ne? Weil je nachdem, wie das Kind getaktet ist und wie stark der Autonomiewille ist, kann das ja auch sehr herausfordernd sein. Ja. Dieses Gefühl, ich knick ein, ne? Dass ich da in so einen Kampf komme und es gibt nur einen Gewinner und Verlierer, ne? Und ich will das Kind, dass es nicht nachher keine Grenzen kennt und so. Und die Angst gibt es ja auf der anderen Seite auch. Ne? Es gibt ja auch die andere Seite, wo Eltern die Bedürfnisse der Kinder quasi wie übererfüllen. Also in dem Sinne, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse von irgendwelchen anderen Menschen halt dann völlig ignorieren. Und dann quasi es nur noch ums Kind dreht. Also ich kenne wirklich auch krasse Geschichten, wo die Eltern dann separat in Urlaub fahren, weil das eine Kind möchte nicht mit dem Zug und das andere nicht mit dem Auto fahren. Dann fahren die Eltern, der eine mit dem Auto und der andere mit dem Zug oder so. Oder das eine fliegt und der andere fährt mit dem Auto. Also es ist wirklich schon... Ich habe schon Dinge gehört, wo es echt heftig ist, so offensichtlich von außen. Aber wo würdest du sagen, ist die Grenze oder wo kann ich das erkennen?
Also ja, also diese Geschichten kenne ich natürlich auch und diese Kinder kenne ich auch. Da können die Kinder nichts dafür. Da ist es natürlich einfach von den Eltern eine falsch verstandene Bedürfnisorientierung. Ja? Bedürfnisorientierung bedeutet nicht, dass das Bedürfnis des Kindes immer zu im Mittelpunkt steht und immer befriedigt werden muss. Die Grundbedürfnisse natürlich. Und bei einem Baby reagiere ich natürlich schneller, wenn es Hunger hat. Weil es die Grundbedürfnisse sind, es kann sich ja nicht selber ernähren, sage ich jetzt mal. Aber ich sag mal, in einem System, ob das jetzt das System Familie ist oder System Kita oder was auch immer es ist, sind alle Bedürfnisse gleichwert und wichtig. Ja, und dann gibt es mal ein Ungleichgewicht. Mal ist das Bedürfnis meines Kindes tatsächlich über meinem und mal ist aber auch meins über dem Bedürfnis des Kindes, weil ich gerade einfach eine Pause brauche oder eben das Bedürfnis nicht erfüllen kann. Und Nora Imlau hat das mal so schön gesagt, es geht wirklich nicht darum, immer die Bedürfnisse eines Kindes auch prompt zu erfüllen, sondern aber schon zu signalisieren, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, du möchtest jetzt dies und das, geht jetzt aber nicht, weil wir müssen los. Ja? Völlig legitim. Und da auch mal eine Ansage zu machen, also in die elterliche Führung zu gehen. Ich glaube, da haben manche Eltern auch Angst davor, weil sie dann sofort diese Angst haben, oh Gott, dann bin ich zu autoritär, dann beschneide ich mein Kind. Aber nee, die Kinder brauchen diese elterliche Führung, das ist unsere Verantwortung. Die Frage ist halt, mit einer großen Machtdemonstration, mit Angst und Schrecken, sage ich jetzt mal, indem ich ständig drohe und so. Oder halt tatsächlich mit einer liebevollen, aber klaren Führung, indem ich sage, wir gehen jetzt in die Kita, wir müssen jetzt los. Du hast die Wahl. fahren wir mit dem Fahrrad oder laufen wir? Ne? Nimmst du das Laufrad oder laufen wir? Zum Beispiel, wenn es die Wahl gibt, ja? Oder was ziehst du an? Mhm. Aber dass wir losgehen, ist einfach unweigerlich, weil es einfach so ist. Mhm. Und das muss ein Kind auch spüren, diese Klarheit, ja? Und ich muss meinem Kind sogar meine eigenen Grenzen oder meine eigenen Bedürfnisse auch mitteilen, weil nur so kannst du ja auch lernen, wie fühlt es sich denn an, Grenzen zu wahren, ja? Wenn ich das nicht vorlebe, woher soll mein Kind das bitteschön dann auch spüren und wissen? Also da bin ich ja auch in der Vorbildfunktion, dass mein Kind eben lernt, oha, Mama, Papa hat hier eine Grenze, hat hier ein eigenes Bedürfnis und da müssen wir jetzt genauso gut hingucken.
Ja, mir kommt immer wieder auch so die politische Ebene so rein, wo ich manchmal das Gefühl habe, es ist auch bei manchen Menschen gar nicht, also dass ihnen was zugemutet wird, ist gar nicht für sie aushaltbar, ne? Also, ne? Klar, ne? Also jetzt zum Beispiel die Agrargeschichten so. Ich hatte schon auch das Gefühl, das wurde denen von Latz geknallt. Ne? Deren Bedürfnis wurde nicht gesehen von vielen Agrarwirten, die zumindest konventionell arbeiten. Ne? Weil auf der Straße waren, glaube ich, wenig Biolandwirte. Aber ne, also es wurde deren Bedürfnis nicht gesehen. Und gleichzeitig, ne, ist der Politik ja dann sehr viel entgegengekommen. Mhm. Und dann gab es immer noch Leute, die weitergemacht haben. Und die gar nicht gesehen habe, dass ihnen jetzt doch entgegengekommen wurde. Ne? Und ich meine, irgendwelche Leute haben, glaube ich, Baumstämme auf die dunkle Autobahn geworfen. Ich meine, hallo, geht's noch? Ne? Ja. Und da ist ja, das ist ja so ähnlich. Ne? Und ich frage mich manchmal, wo kommt das her? Ne? Ich glaube jetzt nicht alle, dass die überbehütet aufgewachsen sind.
Nee.
Aber das ist, wie du es beschreibst, das eigentlich, dass dieses, du gehst auf dein Kind ein, ne, in dem Moment, aber du siehst auch, dass dein Kind auf dich eingeht, ne? Also du nimmst es wirklich auf Augenhöhe an, ne, so, und gleichzeitig bist du diejenige, die quasi den Rahmen setzt und führt, so.
Das ist eine große Kunst. Also ich sage jetzt nicht, dass das so easy peasy einfach ist, ne? Aber ich denke, wenn man das so für sich einfach verinnerlicht und für sich entschieden hat, so möchte ich mit meinem Kind leben und so möchte ich, dass mein Kind mich wahrnimmt und das ist mir wichtig, dann kann man dran arbeiten und dann ist es ein Prozess und dann manifestiert sich das einfach auch im Familienleben und dann hält es auch mal einen Crash aus und dann hält das auch mal einen Tag aus, wo ich eben nicht die Mama bin, die ich gerne wäre, diese achtsame, geduldige, liebevolle. Und ich halte das vielleicht mal aus, wenn mein Kind jetzt so überhaupt gar nicht kooperieren will und den hundertsten Wutanfall hat und ich mir denke, Halleluja. Also solche Tage gibt es ja, diese Stürme gibt es einfach, wo der beste Ratgeber nichts nutzt oder die besten Ratschläge, wo es dann halt einfach mal ein blöder Tag war. Und die gibt es halt einfach auch. Aber ich denke, wenn die Basis einfach gelegt ist, dann kann sowohl das Kind als auch ich als Elternteil da gut dann am Abend durchatmen und am nächsten Tag einfach wieder weitermachen. So, das hält meine Beziehung mit meinem Kind aus.
Wie schaffst du dieses Verständnis aufzubringen für das Kind und auch für dich selbst, wenn die Stürme kommen? Auf welche Seite es auch gerade stürmt?
Schaffe ich nicht immer. Schaffe ich nicht immer. Ist aber tatsächlich einfach ein Prozess. Und wenn ich dann halt aber auch merke, ja, an anderer Stelle hat mein Kind heute super kooperiert. Das gibt mir wirklich Kraft. Oder ich sehe das dann und denke mir, ja, und manchmal erkenne ich auch, ich war einfach unfair. Ja, also diese blöde Mama, die war ich heute tatsächlich, ja, weil ich einen schlechten Tag hatte, ungeduldig war, wie auch immer. Also es hilft dann schon, nochmal so ein bisschen den Tag zu reflektieren und mich auch bei meinem Kind auch mal zu entschuldigen. Und wenn ich dann halt auf der anderen Seite wieder sehe, ja, ich merke, eigentlich hat sie da jetzt gerade keine Lust, keine Kraft, kein irgendwas, sie macht trotzdem mit, ja. Wir schaffen trotzdem einen Einkauf und so. Dann ist das für mich schon nochmal so ein Kraftding, wo ich denke, ja, es lohnt sich. Also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen und klar, das klappt bei uns nicht immer. Also es ist nicht so, dass wir auch nicht auch schwierige Tage hätten. Meine Tochter ist 3,5, die ist in der Autonomiephase, natürlich kracht es auch bei uns. aber ich glaube, sie weiß schon oder sie spürt schon, dass wir zumindest versuchen, sie da zu sehen und zu gucken, was steckt denn für ein Bedürfnis hinter ihrem Verhalten und das versuchen einzuordnen und zu gucken, was brauchst du denn gerade. Ob ich sie immer geben kann in dem Moment, was sie braucht, ist jetzt mal dahingestellt. Das schaffe ich sicherlich nicht immer. Ja? Aber das wäre auch ein zu hehrer Anspruch, glaube ich. Das schafft niemand 24/7. Aber ich sag mal so, im Schnitt versuche ich es zumindest. Und ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und sich ja, da eben nicht auch abzustempeln oder in eine Kategorie zu stecken, ne? Dieser kleine Tyrann, was man halt oft hört, und die Trotzphase und jetzt hast du wieder nicht und ja, sondern da einfach zu versuchen, Verständnis aufzubringen einfach. Auch sie hat einen langen Kita-Tag gehabt, auch sie hatte viele Eindrücke, die sie verarbeiten musste, und wie können wir da jetzt einfach gemeinsam gucken, dass wir zum Beispiel den Abend noch gut zusammen verbringen.
Wenn ich jetzt das mich von Anfang an so gemacht hat, wie du es gemacht hast, so schön beschrieben hast, und denke, Mist, hätte ich doch mal lieber ein bisschen da und da Zeit gehabt, und jetzt halt ein älteres Kind habe, das einfach nicht so viel Lust hat, Dinge zu machen, ne? Und ich merke aber, eigentlich wäre es ganz gut, und eigentlich ist jetzt alt genug, doch mal den Müll runterzubringen oder was auch immer zu tun, das Katzenklo zu säubern oder einmal die Wohnung zu staubsaugen. Wie gehe ich denn dann vor?
Also es ist nie zu spät, es ist auch nie zu spät, ich sag mal, mit der bedürfnisorientierten Haltung anzufangen, indem ich vielleicht auch einfach offen und ehrlich zu meinem Kind bin, also grundsätzlich, ne, wenn die Haltung früher eine andere war und ich viel mit Strafen oder wie auch immer gearbeitet habe, dann einfach auch, je nachdem wie alt das Kind ist, ne, aber wenn das Kind jetzt, sagen wir so, Richtung Teenie-Alter geht, kann man durchaus ehrlich sagen, du, ich habe es damals nicht so gemacht, ich würde heute viele Dinge anders machen, zum Beispiel. Das kann man durchaus tun, und jetzt lass es uns doch mal auf einen anderen Weg probieren, ja. Und viele Dinge passieren halt einfach auch durchs Vorleben, und gerade so den Müll runter oder Katzenstreu wegmachen oder so, da kann man auch mit einem älteren Kind dann sagen, lass uns mal gemeinsam machen, oder auch so ein bisschen auch zu erklären, warum man die Dinge tut. Also manchmal erwarten wir von Kindern, dass sie Dinge tun und sie wissen gar nicht, warum tun sie es. Also dieses Verständnis einfach wecken, ne? Wenn wir das Katzenklo nicht machen, dann wird die Katze einfach in einem verdreckten Katzenklo leben und krank werden irgendwann mal, zum Beispiel.
Oder sie macht auf die Couch dann irgendwann.
Oder sie macht auf die Couch oder in dein Bett oder auf dein neues T-Shirt, keine Ahnung, das kann ja alles passieren. Oder krank werden ernsthaft, und also so ein bisschen auch die Konsequenzen, ne?
Ja.
Kindgerecht natürlich. Auch zu erläutern und dann wirklich auch mal zu gucken, pass auf, wenn ich jetzt immer alles selber mache, habe ich keine Zeit und keine Kapazität, mit dir vielleicht auch noch ins Schwimmbad zu gehen oder was auch immer zu machen, weil ich einfach gestresst bin, ich habe die Zeit nicht dazu. Und wenn wir einfach uns die Aufgaben teilen und ich traue dir zu, dass du das kannst, dann habe ich auch Kapazität, sei es jetzt zeitlich, aber auch vom Nervenkostüm her oder vom wie es halt einfach von der Kapazität her schaffe, von der Kraft her schaffe, dann können wir auch andere Dinge tun. Und das dann natürlich auch machen, ja, wenn das geht. Und so versuchen, das Kind einfach über Verständnis auch mit einzubeziehen. Und vielleicht denken sich jetzt manche, ja, mein Kind, das hat überhaupt kein Verständnis für gar nichts, aber man hat es vielleicht manchmal auch noch gar nicht versucht.
Was mache ich, wenn ich so den Drang habe, eigentlich alles lieber selbst zu machen, weil die anderen können das eh nicht so richtig? Ob es mein Partner, meine Partnerin ist, geschweige denn das Kind? Soll ja so Menschen geben?
Ja, es gibt definitiv solche Menschen. Es gibt sicherlich auch Bereiche, da bin ich so ein Mensch, da mache ich es lieber schnell selber. Aber das ist natürlich die Frage, ja. Ist es gut fürs Familienleben? Und dann darf ich mich halt am Ende des Tages auch nicht beschweren, dass ich alles alleine machen muss, ja, und keiner macht hier was. Sondern das ist natürlich so eine Reflexionsfrage. Auch da muss ich für mich überlegen, was sind denn Dinge, die kann ich gerne abgeben und was möchte ich einfach selber machen? Ja, was ist mir einfach wichtig? Weil ich weiß, ich mache es einfach auf die Weise und damit komme ich einfach gut klar. Das ist fürs Familienleben gut, wenn ich das einfach mache. Und wo kann ich wirklich guten Gewissens abgeben, sei es meinem Partner, Partnerin oder halt dann auch am Ende meinem Kind. Wo kann ich mein Kind gut mit einbeziehen und wo eben nicht. Am Ende entlastet das ja auch die Familie. Und auch mich selber, mein Mental Load entlastet es ja auch. Irgendwann.
Super, ja. Ja, danke dir, Barbara. Danke dir für das Gespräch und die vielen, vielen Tipps und Anregungen und auch Einblicke in dein Leben, in dein Familienleben. Danke dir für deine Bücher, das Wirken im Schreiben, und danke dir aber auch für das Wirken an dieser Stelle mal in der Kita mit den Kindern. Ne? Ich weiß, dass das hierzulande viel zu selten gewürdigt wird. Ne? Meine Frau arbeitet auch in der Kita. Irgendjemand sagte dann tatsächlich mal, irgendein Elternteil sagte dann vor den Ferien, ja, den Bediensteten dann hier irgend sowas, ne? Und die haben dann, gibt Menschen, die denken, das sind Bedienstete, ne?
Leider gibt es das tatsächlich, leider kriege ich das auch manchmal mit. Ich habe tolle Eltern in meiner Kita, aber manchmal, klar, auch den Kitas vorher, manchmal gibt es das schon, ja, die dann auch denken, Ja, weiß ich nicht. Das sind ja Bedienstete oder Befehlsempfänger oder wie auch immer.
Richtig.
Aber das sind die Menschen, die halt ihre Kinder begleiten, ja. Und auch da Augenhöhe, Respekt. Also es endet ja nicht beim Kind oder ist so ein Kindding, sondern das ist ja wirklich, wie will ich mit Menschen umgehen? Wie möchte ich Menschen gegenübertreten? Wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird? Das ist ja eine Haltung, eine Lebensentscheidung oder eine Lebensentscheidung, wie gehe ich mit Menschen generell um?
Ja, das ist doch so wertvoll und so ein Geschenk, wenn da sich Menschen liebevoll um mein Kind kümmern, um so ein kleines Wesen, was so ganz, also was ist das für eine wertvolle Aufgabe, ne?
Ja.
Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich im Netz am meisten rum? Wie kann man mit dir arbeiten?
So, mit mir arbeiten kann man über meine Homepage, das ist www.peppels-pädagogik.de. Da findet man auch alle Angebote für Eltern und auch pädagogische Fachkräfte, also Einrichtungen. Man findet mich auf Instagram unter Frau Zauberschön. Man findet mich auf Twitter. Ja, das sind so die Kanäle. Es hat jetzt ab und zu mal gehakt in der Verbindung, von daher wollte ich nicht ins Wort fallen. Aber da findet man mich, genau.
Super. Die Links kommen alle in die Shownotes, wie immer. Jetzt noch zu den letzten Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, in welchem Bereich hast du vielleicht nicht so viel Selbstständigkeit gelernt, wie es dem Kind gut getan hätte, und eine Selbstständigkeit, die du dir später selbst beibringen konntest?
Also ich war das vierte Kind, also das jüngste Kind von vieren. Und ich würde schon mal sagen, dass mir viel abgenommen wurde tatsächlich. Also ich war wirklich dieses, ich sag mal in großen Anführungszeichen, dieses verwöhnte vierte Kind, das wenig machen musste. Und gerade so alltagspraktische Haushaltsdinge, die musste ich mir tatsächlich dann, als ich dann meine eigene Wohnung hatte, selber beibringen. Und ich weiß noch, wie entsetzt ich war, als ich mit meinen Eltern einkaufen war für meine erste Studentenwohnung und viel Geld ausgegeben habe, dass ich früher halt für, keine Ahnung, Klamotten, CDs, irgendwas ausgegeben habe. Und ich hatte dann plötzlich einen Jobwürfel und einen Topf und solche Dinge. Also solche lebenspraktische Dinge im Alltag, das musste ich mir dann tatsächlich beibringen. Ja, da musste ich zu Hause halt nicht so viel tun.
Was hast du von deinen Eltern an Selbstständigkeit gelernt, wofür du dankbar bist?
Dass ich mir selber vertrauen kann, tatsächlich. Wow. Und was ich von meinen Eltern wirklich gelernt habe, ist, dass man über alles sprechen kann. Also wir waren eine Familie, wo wir über alles sprechen konnten. Ich wusste immer, egal was ich verbockt habe, ich kann zu meinen Eltern kommen, ich kann mit ihnen drüber sprechen. Das heißt nicht, dass sie immer amused waren, aber ich habe nie gespürt, dass da jetzt irgendwie Liebesentzug oder sonst irgendwas wäre oder dass sie nicht hinter mir stehen würden. Und das hat mir insgesamt geholfen, einfach auch an mich selber zu glauben. Ja, und mir an vielen selbst zu vertrauen.
Wow. Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, wenn es um die Selbstständigkeit geht, welche drei Tipps wären das, wenn du sagst, das sind eigentlich die drei wichtigsten Dinge, deine drei Wahrheiten über Selbstständigkeit?
Den Kindern viel zuzutrauen, also die können vieles, was man ihnen vielleicht nicht von vornherein zutraut, an das Kind zu glauben eben. Du schaffst das schon und du kannst das schon. Und den eigenen Perfektionismus an den Nagel zu hängen und zu gucken, was passiert denn, wenn ich mal Ja sage, anstatt Nein sage. Und dann machen wir das eben gemeinsam und einfach so ein bisschen ja entspannter zu sein. Es passiert nicht, geht nicht die Welt unter, wenn ein Glas umfällt, weil das Kind das selber einschenkt, zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Und es muss nicht perfekt sein, sondern authentisch und ja, mit Kindern in Beziehung zu gehen und diese ganzen alten Zöpfe, die man so auch in der eigenen Kindheit vielleicht erlebt hat, einfach mal in Frage zu stellen. Sind das meine eigenen Zöpfe? Sind das meine eigenen Glaubenssätze? Und wie will ich mit meinem Kind umgehen?
Also Vertrauen und Zutrauen zumuten. Die eigenen, sind das die eigenen Zöpfe, ne? Also da zu schauen, bei sich zu schauen, um in Beziehung zu gehen. Und den mittleren Punkt darf ich jetzt wieder vergessen.
Ich auch.
Ja, genau. Und das ist genau das. Nämlich nicht den Perfektionismus über Bord zu werfen. Das passt jetzt super dazu.
Nicht perfekt, weil ich nicht dran. Genau, und eben den eigenen Perfektionismus über Bord zu werfen. Ein bisschen, ja, genau.
Auch nicht der perfekte Interviewgeber, weil ich mir das auch entfallen ist. Ne?
Wieso, ich war jetzt auch nicht die perfekte Gästin, weil ich noch mal nicht mal weiß, was ich gerade selber gesagt habe. Also ist es eben auch in der Elternschaft, muss man einfach auch mal flexibel sein und eben sagen, ja, habe ich jetzt auch nicht irgendwie.
Nee, ich finde das auch wirklich, wirklich bezeichnend, weil es darum geht, ne? Nicht diese perfekte, diesen Schein, den wir auch alle irgendwie, also ich meine, ne, wir beide sind ja auch bemüht, das immer wieder in Frage zu stellen und trotzdem bauen wir mit an diesem perfekten Schein, ne?
Mhm. Ja.
Indem ich hier Fragen stelle und ruhig bin die ganze Zeit, ne? Und du, ne? Ja, aber wir sind auch nur Menschen, ne?
Ja. Sind wir. Genau, das ist auch gut so.
Ja, das finde ich auch. Barbara, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ja, das war die Folge mit Barbara zum Thema Selbstständiger werden. Und ich finde das so einen großartigen Ansatz, dass wir die Kinder in diese kleinen Aufgaben von Beginn an einbinden, da wo sie noch so Lust haben, um sie dann mehr und mehr in die Selbstständigkeit zu entlassen, weil das am Ende uns allen wirklich dienlich ist. Und ich weiß, anfangs kann das auch ein bisschen schwierig sein, wenn es so lange dauert, bis sie etwas selbst gemacht haben. Aber langfristig zahlt es sich für uns alle aus. Ach ja, ich habe zum Thema selbstständig werden, Selbstständigkeit auch ein paar Kinderbuchtipps wieder in die Shownotes gepackt. Wenn dich das interessiert, schau gern vorbei auf christopher-n.de bei den Shownotes der aktuellen Folge. Und mich interessiert auch, wie du das findest, dass ich da jetzt noch so kleine Buchtipps reinpacke. Schreib mir gerne an info@christopher-n.de, ob du das hilfreich findest oder ob dich das nicht interessiert. Mir macht das super viel Spaß. Ich finde Kinderbücher einfach großartig. Da wird auch noch was von mir kommen demnächst. Aber wenn ich das nur schreibe und keiner nutzt es, dann ist ja auch nicht dienlich. Deswegen, mir ist einfach ein Anliegen, jetzt über diese Folge hinaus noch zu überlegen, was kann ich tun, damit du noch ein bisschen mehr das, was wir in der Folge besprochen haben, in deinen Alltag integrieren kannst. Ist mir so, so wichtig, dass du was mitnimmst, dass sich etwas verändert, dass du etwas wirklich verändern kannst. Ich finde das so großartig, wenn ich merke, wow, ich verändere was in meinem Leben. Ich bin da so begeistert. Und das berührt mich so unendlich, wenn ich sehe, dass meine Klienten einen Schritt machen, ne? Und keine Ahnung, die Klientin, die sagt, boah, heute Morgen, ich bin in der Leichtigkeit aufgestanden. Oder der Klient sagt, ey, ich habe es geschafft, Christopher. Ich war zu meinem Kind freundlich, ne? Oder ich konnte es im Wutanfall begleiten. Das ist mir so, so wichtig. Und deswegen ist auch Wut macht's gut, dieses große Programm so groß. Also es ist gar nicht mehr, sage ich mal, vom Inhalt so viel, dass man denkt, um Gottes Willen, das kann ich nicht schaffen. Sondern es ist groß, weil wir uns Zeit nehmen, damit du das in deiner Familie umsetzen kannst und dass du am Ende sagst, ey, ich hab's geschafft. Ja, das ist wirklich mein Ziel, dass du am Ende sagen kannst, boah, ich habe was verändert in meiner Familie. Also wenn du mit der Wut deines Kindes und vielleicht auch mit der eigenen Wut zu tun hast, zu kämpfen hast, dann lege ich dir Wut mach's gut ans Herz. Wenn du sagst, Christopher, ich weiß ja noch nicht mal, was meine Gefühle sind, ich habe da gar keinen Zugang zu, dann wäre die Einladung in das Wochenende in Verbindung zu kommen. Wie gesagt, das Seminar, das keins ist, 4. bis 5. Mai mit der lieben Katharina zusammen, das ist mit Elementen aus dem Freispiel. Und Katharina kommt demnächst auch in den Podcast und wird dir ganz genau selbst erzählen, wieso Verbindung so wichtig ist für uns Eltern gerade und wie wir die erlangen, wie wir da hinkommen können. So, das war's für heute von mir. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und möchte dir nochmal Danke sagen dafür, dass du eingeschaltet hast. Denn die Tatsache, dass du hier dir Zeit genommen hast, um diesen Podcast zu hören, dass du dir Zeit nimmst, dass du bereit bist und nach Wissen suchst, nach Inspiration suchst, nach Tipps suchst, nach Motivation suchst, das zeigt doch, wie sehr dir diese Verbindung, wie sehr dir das Wohlergehen deines Kindes am Herzen liegt. Und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Bis bald.